Herzlich willkommen zum German Gunners Podcast. Heute hier zu unserer zweiten Ausgabe nach unserem Testlauf von vor 2 Wochen. An dieser Stelle nochmal danke an alle eure Zuschriften und das viele Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben uns echt gefreut, dass genau dieser Deutsche Asien Podcast sehr gut bei euch angekommen ist. Natürlich, die zweite Ausgabe ist immer die schwerste. Ne? Arsene Wenger sagt ja auch immer Consistency, Consistency. Also wir versuchen unser Bestes und auch dieses Mal die Themen und das Niveau natürlich Arsenal Preseason-like ganz hoch zu halten. Erstmal ein paar technische Sachen. Wir haben jetzt auch die viel nachgefragte iTunes-Integration hingekommen. Nach technischen Hochleistungen des Wochenendes ist dann auch gleich der RSS-Feed noch hinzugekommen. Wir sind natürlich dann an der Stelle, glaube ich, ganz breit aufgestellt. Soundcloud wird es dann nicht mehr geben. Da mussten wir uns für eine technische Sache entscheiden. Ich denke, da kommt ihr ganz gut klar mit. Nochmal kurz unsere Kontaktdaten. Ich denke mal, alle kennen sie schon, aber wir möchten nochmal, dass auch die vielleicht dieses Mal zum ersten Mal zuhören, die auch kennen, erreichen könnt ihr uns über die E-Mail-Adresse germangunners@googlemail.com, über Twitter @germangunners oder beziehungsweise Felix über @medispolis, über die Facebook-Seite oder eben über den Blog germangunners.com. Der Hashtag zu dieser ganzen Geschichte hier ist immer noch GGPodcast. Das wären eigentlich auch schon die Themen zur Einleitung. Lassen wir uns mal einen Blick auf die heutigen Themen des Podcasts werfen. Natürlich haben wir zu Beginn einen kurzen Rückblick auf die Arsenal-News der letzten Tage, sprich Vertragsverlängerung, Theo Walker, Santi Cazorla. Ein bisschen auch noch einen Blick auf den Emirates Cup, der ja jetzt schon über eine Woche zurückliegt, und auf den schönen Sieg im Community Shield gegen Jose Mourinho und die Blues. Anschließend auch im Hauptteil der ganzen Veranstaltung heute natürlich die kommende Saison im Fokus. Große Saisonvorschau, Blick auf die ersten Spiele und auch auf den Kader. Was halten wir von dem Kader bisher? Sind noch Ergänzungen nötig? All das wird Thema sein. Natürlich haben wir auch die ganzen Fragen, die ihr uns geschickt habt, notiert. Da haben wir wirklich viele Fragen bekommen, die sich teilweise natürlich auch wiederholten. Wir haben exemplarisch ein paar rausgepickt. Also seid nicht enttäuscht, wenn es eure genau nicht ist. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Gut, reden wir nicht weiter drum herum, dann gehen gleich in Medias Res. Arsenal News der vergangenen Tage. Da gebe ich einfach mal gleich die Frage weiter an Felix. Vertragsverlängerung, Theo Walker, Santi Cazorla. Was sagst du dazu?
Wunderbare Sache eigentlich, wobei ich würde gerne noch eine Anmerkung vorweg machen, damit das wenigstens einmal gesagt wurde in diesem Podcast. Wir haben immer noch die Möglichkeit, 4 weitere Titel zu holen diese Saison. Das wären dann insgesamt 7. Das musste jetzt einmal gesagt werden.
Sehr, sehr schön, das mathematische Beispiel im Traum, ja.
Genau. Ansonsten zu den Vertragsverlängerungen. Ja, natürlich unglaublich wichtig, weil 2 wichtige Stützen des Vereins, sehr viel Erfahrung, Führungsspieler auf dem Platz und neben dem Platz. Und es ist ganz gut, dass man diese beiden Baustellen direkt vor der Saison eigentlich dann auch noch gelöst hat. Dazu haben wir auch eine Frage bekommen von Indiguna12, der wissen möchte, was wir zum Vertrag von Theo Walcott genau sagen. Vor allen Dingen mit dem Blick auf das Wochengehalt von 140.000 Pfund, also knapp 200.000 Euro. Christian, ist das gerechtfertigt? Darf er so viel verdienen?
Ja, also wenn ich es verdienen würde, würde ich sagen, selbstverständlich darf er das, aber es ist nun mal nicht mein Gehaltskonto, was dahinter steht. 140.000, als ich die Summe gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, letztes Mal haben wir noch drüber gesprochen, um jeden Preis halten oder nicht, da war der allgemeine Konsens bei uns, nicht um jeden Preis. 140 ist eine Menge Holz, wenn man vor allen Dingen den Vergleich sieht. Ich meine, die Gehaltsstrukturen steigen ja derzeit immer höher, aber wir müssen natürlich auch im Kader mal gucken, wer liegt ungefähr auf dieser Preisstufe. Ich habe jetzt zwar die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber da würde ich sagen, Özil und auch Alexis dürften an der Stelle nicht so weit entfernt liegen. Und wenn ich dann die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der Spieler vergleiche, würde ich sagen, 140.000 sind schon eine Menge. Ich meine aber auch gelesen zu haben, das kann ich aber jetzt hier nicht genau bestätigen, dass Arsenal den Deal so ein bisschen so gestrickt hat, dass noch Bilder und Verwertungsrechte, glaube ich, nicht in diesem Vertrag enthalten sind, sprich, die kann Arsenal dann selbst kassieren. Von daher kann das vor dem Hintergrund dann wieder unterm Strich finanziell sinnig sein. Aber das ist so oder so eine Sache, die haben wir nicht zu beeinflussen. Also ich denke, da sollten wir uns auch auf die finanziellen Sachen nicht stürzen, sondern diese sportlichen Aspekte in den Vordergrund stellen.
Genau, also ich würde auch mal sagen, dass es den Verein, der ja finanziell extremst gut aufgestellt ist, jetzt nicht in irgendwelche Krisen stürzen wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer eine Zahl, die auch zur Leistung verpflichtet in dem Sinne. Also er hat jetzt einen hochdotierten, guten Vertrag bekommen für die nächsten 4 Jahre, glaube ich, sind es.
Ja.
Dann muss er im Endeffekt dann auch mal liefern, sozusagen.
Ja, liefern muss er in jedem Fall. Also bisher hat sich die ganze Sache bei CU Walcott ja immer dadurch ausgezeichnet, vor Vertragspoker sensationell gespielt, danach sensationell nachgelassen oder verletzt. Da muss jetzt was kommen, keine Frage. Also da erwarten die Leute jetzt aber auch was, aber ich denke auch er an sich selbst hat da den Anspruch gestellt. Ne? Santi Cazorla hattest du jetzt gerade auch kurz erwähnt, auch verlängert, finde ich für mich noch ein bisschen wichtiger, die Verlängerung.
Auf alle Fälle wichtiger, weil es so im Endeffekt natürlich zwei Sachen sind. Zum einen die Position, mittlerweile eher in der defensiveren Rolle, neben Coquelin auf der 6 und eigentlich in diese Position immer so ein bisschen ja, reingewachsen, also nicht seine Stammposition gewesen, hat dann ja häufig auch mal durch die Mitte gespielt und zu Beginn auf der linken Seite, aber eigentlich eine Position, die er jetzt unglaublich gut ausführt, sehr harmonisch mit Coquelin und jemand, der halt eben aufgrund seiner Beidfüßigkeit und trotzdem seiner Torgefährlichkeit sehr wichtig ist und gab ja immer die Gerüchte, dass er vielleicht wieder zurückgeht nach Spanien, von daher für das Grundgerüst des Vereins und der Mannschaft auf alle Fälle sehr wichtig, ja.
Wir haben dann auch noch zum Thema Vertragsverlängerung oder auch Vertragsentwicklung noch wohl die angebliche Verlängerung von Nacho Monreal und den Leihgeschäften von Isaac Kane zu Hull City und wohl auch Chuba Akpom, was wohl jetzt auch durch zu sein scheint, ebenfalls zu Hull City. Was sagst du dazu? Ausdünnung des Kaders bezüglich der beiden Youngster oder ist das in Ordnung?
Ja, ist ein bisschen überraschend gekommen, was bei Akpom angeht, weil Arsene Wenger nach dem Emirates Cup ja sehr deutlich gesagt hat, dass das jetzt eigentlich die Saison ist, wo er mit der ersten Mannschaft trainieren soll und wo er eventuell auch im Ligapokal Spielpraxis bekommt oder auch in der einen oder anderen FA Cup Runde. Von daher hat mich das ein bisschen überrascht, zumal ja die Auswahl an Stürmern, die jetzt so die klassische Mittelstürmerposition spielen können, momentan nicht ganz so groß ist, weil Welbeck immer noch verletzt ist und das ist auch so ein kleines Mysterium. Unklar ist, wie lange eigentlich, laboriert er schon länger daran. Deswegen war ich da ein bisschen überrascht. Ansonsten macht es natürlich für all die anderen, die jetzt ausgeliehen wurden, natürlich Sinn, Spielpraxis in der unteren Liga zu holen. Ansonsten zu Monreal vielleicht noch ein Satz. Finde ich extremst gut, dass er verlängert hat, weil er sich in der letzten Saison unglaublich entwickelt hat und eigentlich momentan Stammlinksverteidiger ist vor Kieran Gibbs. Und dementsprechend, weil es da ja auch Tendenzen gab, dass er eventuell zurückgeht nach Spanien, ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen für die Mannschaft und auch für die Fans, dass man eben solche Leistungsträger, die durchaus umworben sind von anderen Mannschaften in Europa, eigentlich ohne große Probleme mittlerweile halten kann. Ich würde sagen, wir schließen die Arsenal News der vergangenen Tage mit einer Person ab, die die News quasi selbst gemacht hat, nämlich Karim Benzema, der auf Instagram ein Foto gepostet hat von sich im Flugzeug sitzend mit der sehr kryptischen Unterschrift die Vergangenheit hinter sich lassen, auf in ein neues Kapitel oder so ähnlich, was daraufhin zu einem ja sehr lustigen Wirrwarr auf Twitter und in den sozialen Medien geführt hat, nämlich dass die meisten sich dann doch sehr schnell einig waren, dass das die Botschaft ist, dass Benzema zu Arsenal kommt. Wobei die neueste Entwicklung jetzt so ist, dass Benitez, der Trainer von Real Madrid, nochmal gesagt hat, er wird definitiv bleiben. Christian, können wir das Kapitel also endgültig schließen?
Ich persönlich glaube, dass es ja schließen können, man soll niemals nie sagen. Also Özil war auch damals einen Tag vorher definitiv nicht verkäuflich. Einen Tag später war er bei uns. Ich glaube, das ist ein Ding, das wird in den Medien und überall, das wird bis zum letzten Tag und der letzten Sekunde des Transferfensters, wird das immer noch weiter virulent sein. Verabschieden werden wir uns davon nicht können. Und auch wenn es nur darum geht, die Zeitung zu verkaufen und die Klicks auf den Seiten zu generieren, Ich fände es immer noch super, wenn der Karim Benzema verpflichtet werden könnte, auch zu den Ablösesummen, die momentan im Gespräch sind, 64 Millionen Euro. Auch dafür würde ich es machen, fände ich eine klasse Sache. Aber so richtig glauben kann ich es nicht. Auch wenn er jetzt zum Audi Cup in München wohl wegen einer angeblichen Zerrung nicht dabei ist, sollte man auch da, glaube ich, nicht so viel hineinlesen. Es ist auch die Frage gestellt worden, muss da der Kader an der Stelle noch verstärkt werden? Ist denn der Fokus auf diesen Mittelstürmer zu setzen oder haben wir irgendwie keine Nummer 9, die wir da aufstellen können, außer Giroud? Du hattest gerade schon gesagt, Akpom, ein bisschen überraschend für dich. Ist es auch so ein Punkt, wo man sagt, vielleicht hat man sich da unnötig ein bisschen limitiert? Hinsichtlich auch Welbeck, Verletzungen und ähnlichem?
Ja, also wir haben ja schon im letzten Podcast drüber gesprochen, dass wir eigentlich noch jemanden für den Sturm benötigen, gerade eben auch, weil Welbeck das zwar machen kann in dieser klassischen Mittelstürmerposition, aber eigentlich auch, ich erinnere sehr gerne an das Spiel bei Tottenham letzte Saison, auch jemand ist, der über die Flüge extremst gut kommen kann mit seiner Schnelligkeit. Von daher, ja, ich finde immer noch, dass man da irgendwas noch machen sollte, wobei man natürlich auch abhängig davon ist, ob man einen Spieler bekommt. Von daher, ich würde mal abwarten, aber ich gehe davon aus, dass Wenger sich durchaus bewusst ist, dass eigentlich auf der Position in irgendeiner Form noch was gemacht werden muss. Wenn man jetzt mal sieht, dass mit Giroud und Walcott eigentlich die beiden etatmäßigen Neuner da vorne spielen, abhängig davon, gegen wen wir jetzt spielen oder wie das taktisch besser passt. Und sollte da einer ausfallen oder sich verletzen mal in der Saison, ist die Decke doch relativ dünn und kurz vorne. Mhm. Von daher gehe ich davon aus, das ist jetzt aber reine Spekulation, dass in irgendeiner Form dann noch bis Ende August was passieren wird.
Da war ja noch der Fernando Llorente im Gespräch von Juve. Meinst du, das wäre ein Mann, den man da hinsetzen könnte, oder ist er schon über den Zenit drüber?
Ich fand den mal unglaublich gut, bevor der nach Italien gegangen ist, aber ich glaube eigentlich, dass es im Endeffekt jemand wäre, der durchaus passen würde. Also man braucht jetzt eigentlich, also wir könnten zwei Möglichkeiten haben, man kann jetzt den richtig teuren Transfer holen, wo man sagen würde, okay gut, man gibt 50 bis 60 Millionen für so einen Weltklasse-Stürmer nochmal aus, oder man macht das eher in der Light-Variante, dass man sagt, okay gut, ich hole jemanden, der mir 10 bis 12 Tore pro Saison macht, der ein guter Ergänzungsspieler ist und der auch preislich einigermaßen ins Gefüge passt. Und da würde er natürlich passen. Aber es ist halt einer unter vielen Namen, die momentan diskutiert werden.
Ja. Ja, würde ich auch begrüßen an der Stelle, definitiv. Da denke ich, müssen wir mal gucken, wie die nächsten Wochen sich da entwickeln. Da wird sicherlich vieles im Fluss bleiben. Okay, gehen wir weg von den Arsenal-News in dieser Hinsicht und werfen nochmal einen Blick auf den Emirates Cup und den Community Shield. Felix, wenn du einfach nochmal kurz vielleicht zusammenfasst, was wir da so an Ergebnissen und netten Toren so gesehen haben.
Genau, für all diejenigen, die es schon wieder vergessen haben. Wir haben den Emirates Cup gewonnen, relativ souverän, mit einem 6:0 gegen Lyon und mit einem 1:0 gegen Wolfsburg, wobei die Ergebnisse schon zeigen, dass die Spielverläufe doch ein wenig unterschiedlich waren. Also gegen Lyon unglaublich gute erste Halbzeit gespielt. Offensiv sehr gut harmoniert im Mittelfeld mit Casola, mit Özil, mit Ramsey. Und das 1:0 gegen Wolfsburg dann am zweiten Tag des Emirates Cup war dann eher der Spielertyp oder der Spieltyp. Wie gestern beim Community Shield, wo es den Spielertyp benötigte, der Laufarbeit macht, der halt ein wenig mehr ackert und der halt defensiv gut steht. Und man hat eigentlich das sozusagen als erstes Fazit, man hat, glaube ich, die beiden Gesichter von Arsenal ganz gut sehen können in den letzten 10 Tagen bei der Vorbereitung. Zum einen dieses spielfreudige, immer offensiv, sehr attraktiv spielende Arsenal und auf der anderen Seite gestern auch oder am Sonntag im Community Sheet gegen Chelsea eben auch dieses sehr gut verteidigende, gegenseitig helfende. Das fand ich eigentlich schon in dem Sinne ganz gut. Ja, gibt's von deiner Seite irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, Christian, was du nochmal herausheben möchtest?
Ja, bezüglich Emirates Cup würde ich sagen, gegen Lyon insbesondere das Mittelfeld. Also Özil, Ramsey, auch Wilshere teilweise dann. Das war schon wirklich sehr gut. Also da lief der Ball wirklich sehr geschliffen. Man merkte eben auch das, was wir auch letzte Mal schon diskutiert haben, diese dieses Eingespieltsein, dass Spieler, die sich schon gefunden haben, die Laufwege sind bekannt, das System, Ruschieren auf verschiedenen Positionen einfach mal die Fähigkeiten effektiv einsetzen, das ist eine Stärke, die sich eben durch diese langfristige Kaderplanung und dieses Zusammenspielen auf längerem Zeitraum einfach jetzt auszahlt und auch gewinnbringend dann kommt. Ne? Hinzu kommen natürlich auch Debüt der beiden Neulinge, der jungen Spieler. Das ist einmal der Iwobi und ich glaube, man heißt so Adelaide. Ich denke mal, wir können uns auf den Namen einigen.
Ich glaube, wir sagen alle nur Jeff, oder?
Ja, oder Jeff, genau. Jeff. Das war auch schon wieder eine super Sache. Also da manchmal fragt man sich, wo der Wenger die Leute immer herholt. Zwei wirklich sehr vielversprechende Talente, wo ich auch hoffe, dass wir im Ligapokal die beiden auch sehr oft sehen werden. Bei dem Jeff, wenn wir uns jetzt schon darauf einigen, sieht man gleich, also technisch ist der wirklich bärenstark und das zeigt auch, dass er wirklich hohes Selbstbewusstsein hat. Also vom Ball trennt er sich ungerne. Da sollte er vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Also
hat aber eine wunderschöne Vorlage gegeben für das 1:0 natürlich.
Ja, das stimmt. Aber manchmal an manchen Stellen habe ich schon gedacht, komm, jetzt spiel den Ball auch einfach ab. Das wäre vielleicht die bessere Idee. Aber alles gut, junger Spieler, der wird seine Lernen daraus auch ziehen und immer besser werden. Und wenn man den langsam ranführt, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und Peter Cech, ne? Also mit dem Emirates Cup, zweites Spiel, zweiten Titel nach der Asia Trophy. Also wenn er so weitermacht, dann könnte das eine gute Saison werden. Man sieht einfach diese Ruhe, diese Souveränität. Einfach ein Torwart auf der Linie zu haben, der seine Abwehr lautstark organisiert, der Anweisungen gibt. Sachen, die ich bei Chesney und auch bei Ospina eigentlich so gut wie nie gesehen habe, der wirklich genau weiß, wie er seine Abwehr stellen muss bei Freistößen und solchen gefährlichen Situationen, also auch keine Unruhe aufkommen lässt innerhalb der Mannschaft, nicht nur jetzt bei uns am Bildschirm, sondern wirklich genau weiß, was es bedeutet, defensiv gut zu stehen. Das ist auch eine Sache, die hast du wahrscheinlich auch gestern gesehen beim Community Shield. Das war ähnlich, die Situation Ivanovic, ne, mit dem Freistoß. Vielleicht hast du da noch ein paar Eindrücke, die dir da besonders aufgefallen sind?
Er hat unglaublich ruhig, souverän in sich gekehrt, gewirkt und hat die Abwehr auch extremst gut organisiert. Und klar, diese eine Freistoßsituation, die war natürlich super gehalten, und wobei er natürlich da auch zu Recht die Erfahrung wahrscheinlich hatte und wusste, wie der Freistoß getreten wird, und war dann entsprechend in der richtigen Ecke. Aber es fällt halt auf, dass er extremst ruhig ist, aber in dem Sinne nicht so, dass man sagen würde, er ist irgendwie zurückgezogen oder so und steht da einfach nur rum, sondern die Ruhe strahlt halt irgendwie auch auf die Abwehr mit aus. Und er kann die extremst gut organisieren, glaube ich. Und ich glaube, er versteht sich auch extremst gut mit seinen Vorderleuten schon. Scheint mir auch, dass es eine Person ist. Also ich kenne ihn natürlich jetzt nicht, aber so von dem Eindruck, den er macht, dass eine extrem hohe Sozialkompetenz ist. Also jemand, der sich, glaube ich, scheinbar unfassbar gut integrieren kann in ein Mannschaftsgefüge und der auch unglaublich gut angenommen wird von seinen Mitspielern. Also vielleicht ist dieser Punkt noch viel wichtiger als die unglaublich gute Leistung schon auf der Linie, dass er eben noch so eine Persönlichkeit ist, die halt so eine Mannschaft irgendwie auch zusammenhalten kann und die auch so eine Mannschaft integrieren kann, wenn eben neue Spieler dabei sind. Und das hat man, glaube ich, gestern
beim Community gesehen am Ende, ne?
Extremst also, gut gesehen, ja.
Da hat man gleich gesehen, dass das funktioniert anscheinend.
Okay, ne? Gut, aber wir sind schon beim Thema Community Sheet, deswegen lass uns noch ein ganz wenig drüber sprechen. Also nur kurz zur Erinnerung, wir nehmen am Montagabend auf, also für uns ist das sozusagen alles gestern passiert. 1-0 gewonnen gegen Chelsea, das erste Mal, dass Wenger einen Sieg über Mourinho feiern kann. Wie würdest du das Ganze interpretieren hinsichtlich der psychologischen Wirkung? Sowohl der Sieg jetzt gestern als auch beim Emirates Cup, was bringt das?
Also ich glaube, Emirates Cup ist erstmal nur eine Sache, die das Selbstvertrauen hochhält. Man hat eine Trophäe gewonnen, die aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht viel wert ist. Community Shield sehe ich anders. Ich hatte es auch im Blog schon geschrieben. Für mich ist das mental wirklich ein ganz ganz wichtiges Ding gewesen. Wir haben in der letzten Saison haben wir viele kleine Hürden, die wir immer noch im Kopf hatten, haben wir übersprungen. Wir haben bei United gewonnen, wir haben bei City gewonnen. Gegen Chelsea haben wir nicht schlecht ausgesehen, zu Hause auch unentschieden gespielt. Das war alles in Ordnung. Wir haben uns auch gelöst von diesen hohen Niederlagen gegen die sogenannten Großen. Aber dieser Makel Chelsea und Mourinho, der war immer da. Und der ist auch immer wieder gepflegt worden von der Presse. Und das ist natürlich so ein Ding, das nagt an einem. Und dieser entscheidende Schritt, vielleicht den zu tun und auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, wir können gegen Chelsea wirklich mit einer sehr ruhigen, aber bestimmten Art und Weise nachher auch defensiv, also quasi genau den Chelsea-Stil, können wir die schlagen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges psychologisches Moment gewesen gestern. Das hat man auch den Spielern angesehen. Also da ging es nicht nur einfach um diesen komischen Community Shield, wo jeder sagt, ja gut, ob man den gewinnt oder nicht, spielt für die Saison nicht so die große Rolle, sondern die waren heiß. Also die wollten es wissen, weil es einfach an dem Gegner lag. Und viele mögen vielleicht sagen, okay, die Saison beginnt nächste Woche und das sind dann eben, ist die volle Spielzeit und dann wird abgerechnet, ist alles richtig. Aber ich habe schon oft gesagt, ich bin da ein Verfechter von Fußball spielt sich im Kopf ab. Und insbesondere in der Sache Chelsea hat das vieles im Kopf stattgefunden und auch sicherlich Auswirkungen gehabt auf andere Spiele und andere Leistungen. Von daher für mich gestern in psychologischer Hinsicht ein Big Point, ein absoluter Big Point. Nicht nur die Wenger-Mourinho-Geschichte, ne, sondern auch, dass die Spieler einfach wissen, okay, das ist möglich, wir sind gegen Chelsea nicht chancenlos, wir können die schlagen, wir haben da ein Mittel gegen. Für mich einfach, wie gesagt, eine super Sache und ja, gegen Mourinho ein Sieg ist immer befriedigend, da keine Frage. Ne?
Ja, ich fand es auch gut. Also ich fand die erste Halbzeit von uns wirklich ordentlich und zweite Halbzeit dann waren irgendwie andere Qualitäten gefragt. Aber ich war überrascht, dass wir vergleichsweise wenig zugelassen haben, wobei die zweite Halbzeit ja insgesamt etwas zerfahren war und auch Chelsea jetzt nicht unbedingt den besten Tag hatte und man schon gesehen hat, dass beide Mannschaften noch so ein bisschen in der Saisonvorbereitung sind, aber ich denke auch, dass der Sieg für den Kopf und auch so fürs Selbstvertrauen, für die Confidence ganz gut ist. Zwei Punkte noch, über die wir kurz sprechen sollten, oder das eine sage ich mir, es muss eine Würdigung noch geben von Laurent Koscielny gestern in der Innenverteidigung, unfassbar gut. Man kann nur hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt und genau mit dieser Leistung, die er jetzt in der Preseason gezeigt hat, durch die Saison geht. Und wir müssen noch ganz kurz über Wenger versus Mourinho sprechen. Die Szene ganz zum Schluss, als Mourinho gewartet hat auf die Arsenal-Spieler, die dann von oben von der Tribüne runtergegangen sind und jedem persönlich die Hand geschüttelt hat, dem einen mehr, den anderen weniger. Nur bei Wenger dann mehr oder weniger nicht, wobei es dazu gar nicht die Gelegenheit gab, weil Wenger ja von vornherein vorbeigelaufen ist. Da haben wir eine Frage gekriegt von IndieGuna12, wie wir das Verhalten der beiden einschätzen. Wollen wir uns dazu noch kurz äußern?
Ja, gerne, gerne. Ja, die Reaktion von Wenger, einfach Weltklasse, kann ich dazu nur sagen. Erst habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, was macht Mourinho da? Jetzt bringt er den ganz fairen Sportsmann nach vorne, der er nun mal schlichtweg nicht ist. Fand ich schon etwas befremdlich und dann sah ich, wie der Wenger hinten auftaucht im Bild und schon so die Abkürzung nach links nahm, habe ich gedacht, oh, das wird eine gute Sache. Im Endeffekt finde ich super. Also ich kann nicht an Mourinhos Stelle über Jahre und jetzt auch insbesondere in den letzten Wochen Sachen raushauen gegen Wenger, gegen Benitez und wen auch immer noch auf einem Niveau, was einfach nicht angezeigt ist im Profisport, was weder vorbildlich ist noch irgendwie an Sportssinn und Sportsgeist anknüpft und dann mich plötzlich hinstellen und sagen, nachdem ich übrigens auch vorm Spiel kein Handshake gemacht habe, sagen, ja, jetzt super, du hast gewonnen, jetzt darfst du aber mal ganz geschmeidig meine Hand schütteln, so gönnermäßig eben, finde ich einfach super, dass Wenger das so eiskalt durchgezogen hat und ich finde, es ist auch, was viele mal sagen, es ist überhaupt gar keine Notwendigkeit, da irgendwie geheuchelt auf heile Welt zu machen. Also die beiden, die können sich nicht ab. Ich meine, gut, wer kann Mourinho schon ab, aber die beiden extremst nicht. Da brauche ich auch nicht die Hand schütteln und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und ich meine, Wenger ist schon wirklich der Inbegriff eines absoluten Gentlemans. Und wenn der schon diesen Weg wählt, dann wissen wir auch schon an der Stelle, wer eben Anstand hat und wer eben gerade keine Manieren hat. Also von daher, Wengers Aktion einfach Weltklasse und mehr ist dazu, glaube ich, auch nichts zu sagen.
Ich fand es ganz lustig, die britische Presse hat ja heute mehr in dem Sinne geurteilt, dass es Kindergarten ist und dass sich beide mal zusammenreißen sollten und sich benehmen müssen auf dem Platz, und dazu gehört eben auch der Handschlag vor und nach dem Spiel, wobei die natürlich, und da hast du ja völlig recht, übersehen, dass eben dieses schlechte Verhältnis ausgehend von Mourinho ist und nicht von Wenger. Ja, also Mourinho hat angefangen, und dann muss man mit jemandem, der halt über Jahre hinweg irgendwelche Äußerungen tätigt, die nicht stimmen und auch falsch sind, siehe Transferausgaben von Chelsea versus Arsenal in den letzten Jahren, den kann man noch, braucht man noch nicht beachten, finde ich vollkommen okay.
Ja, das sind auch immer so plakative Aussagen, und die gab es ja nicht nur, wenn er in der Zeit Trainer von Chelsea war, sondern auch durchweg, vor allen Dingen nicht nur immer gegen Wenger, sondern auch, wie gesagt, jetzt aktuell gegen Benitez auf einem Niveau, wo man sich fragt, ob der wirklich noch alles stramm sitzen hat. Also von daher, ich find's super, und Kindergarten-Argument hin oder her, einfach Weltklasse.
Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, lassen wir die Vergangenheit mal hinter uns.
Ja, machen wir.
Und blicken auf ein neues Kapitel, sprich in die Zukunft, nämlich auf den Saisonstart, der am Sonntag ist. Und wir wollen das in dem Sinne so ein bisschen machen, dass wir auch auf die Saison vorausblicken, indem wir uns nochmal genau die Mannschaftsteile vornehmen und ganz generell darüber sprechen, was erwarten wir eigentlich von Arsenal Saison 2015-2016. West Ham am Sonntag, dann in zwei Wochen zu Crystal Palace, und dann erwarten wir Liverpool. Das sind die ersten drei Spiele. Keine leichte Aufgabe, Christian, was würdest du sagen? 9 Punkte schon Pflicht?
Ja, 9 Punkte wären natürlich wirklich optimal, vor allen Dingen 2 Heimspiele, aber ist keine einfache Einstieg in die Saison. Da haben wir auch dann nochmal eine Frage dazu gekriegt von Christian at Rheinhessen AFC, der sagt eben, wie ist denn euer Feeling für die neue Saison? Da muss ich sagen, grundsätzlich unabhängig von den ersten drei Spielen, die wir zu bestreiten haben, eigentlich wirklich gut. Nicht nur basierend auf der Vorbereitung und den Ergebnissen, über die wir gerade schon gesprochen haben, sondern auch einfach von der Mannschaft her, von der Substanz der Mannschaft und auch dem Teamgefüge her, denke ich, sind wir durchaus reif, ganz oben anzugreifen und auch konstant eine realistische Chance auf den Titel zu haben. Bei den ersten drei Spielen wäre es natürlich dann dafür auch gut, wenn wir mit 9 Punkten gut starten würden, weil genau das ja der Punkt immer war in den letzten Jahren, am Anfang geschludert, am Ende Gas gegeben und unterm Strich knapp verfehlt. So könnte man das ja zusammenfassen. Und West Ham United, Crystal Palace, Liverpool, das ist schon eine Probe, auf die Mannschaft da gestellt wird. Klar, West Ham am Anfang, ein Derby ist immer unangenehm. Also da wird die harte Schiene gefahren werden. Zudem neuer Trainer Slaven Bilic, das ist auch ein Hitzkopf. Der will es auch wissen. Andererseits hat West Ham auch nicht die super Ergebnisse jetzt auch insbesondere in der Quali für die Europa League gebracht. Da muss man mal schauen. Danach Crystal Palace, gleich nochmal ein Derby. Die waren auch stark in der letzten Saison, auch zu Hause. Das ist vielleicht ein Vorteil, dass man sie am Anfang spielt. Vielleicht sind sie ja noch nicht so ganz im Rhythmus drin. Und Liverpool natürlich, klar. Liverpool hat den Anspruch an sich selbst, unter den Top 4 zu spielen. Ist ein Heimspiel gegen Liverpool. Immer schwer einzuschätzen, was von Liverpool kommt. Also auch die Neuzugänge, mich persönlich haben die noch nicht ganz überzeugt bei Liverpooler Seite. Aber da muss man mal schauen, wie sich die ganze Sache bis dahin entwickelt und ob wir vielleicht auch bis dahin selber noch irgendwo was am Kader geschraubt haben. Aber insgesamt denke ich, durchaus ein Einstieg in die Saison, der ja tückisch ist mit einigen Stolperfallen. Oder siehst du das vielleicht anders?
Ich find's einen schwierigen Saisonstart. Also gibt's sicherlich einfachere Spiele, aber ich meine, wenn wir jetzt irgendwie vorne mitspielen wollen, das ist ja auch irgendwie das erklärte Ziel, dann müssen aus meiner Sicht zumindest 7, eher 9 Punkte aus den 3 Spielen geholt werden. Aber wie gesagt, ich meine, Saisonstart ist halt immer schwierig und da verliert man in der Regel, hast du richtig gesagt, auch die Punkte. Deswegen wäre es mal ganz gut, wenn wir halt mit 3, 4 Siegen zu Beginn mal starten würden. Lass uns doch vielleicht mal ganz allgemein drüber sprechen, was wir von Arsenal unabhängig der 3 Spiele jetzt erwarten können. Arsene Wenger spricht ja davon, wir hätten den besten Kader seit 2003, 2004. Und auch wenn man sich die Saisonprognosen der meisten Sportexperten in Großbritannien durchliest, dann sagen alle, ja, Arsenal ist ein eingespieltes Team, das sich eben mit Cech auf der Torwartposition jetzt nochmal gut verstärkt hat. Die meisten anderen sagen dann aber immer auch, okay, gut, Chelsea, Manchester United sind tendenziell eher noch stärker einzuschätzen. alle Fans und irgendwie auch die Mannschaft und der Verein selbst sagen aber, dass der Ligatitel irgendwann mal her muss. Deswegen einfach ganz so plastisch gefragt, klappt es diese Saison und was, oder anders gefragt, was muss passieren, damit es diese Saison wirklich mal klappt?
Ja, passieren muss sicherlich die Frage, Verletzungen oder Verletzungsanfälligkeit, ist die verbesserungswürdig oder kann die verbessert werden? Amy Lawrence hat es in ihrer Saisonvorschau für den Guardian auch ganz, ganz nett geschrieben. Sie hat gesagt, sinngemäß, man muss sich nicht zwingend noch großartig weiter verstärken, sondern man muss eben gucken, dass man die Leistungsträger, die man hat, eben fit behält, um diesen Kader, der wirklich sehr hochklassig besetzt ist, eben optimal einsetzen zu können. Und genau das dürfte der Knackpunkt sein. Wir haben immer die Probleme gehabt, dass wir an entscheidenden Positionen geschwächt waren, dass wir dadurch eben ein bisschen an Substanz verloren haben, dann entsprechend an Punkten verloren haben, und das waren dann meistens die, die unterm Strich gefehlt haben. Wenn wir das schaffen können, was ja, glaube ich, Klopf auf Holz in den letzten Monaten ein bisschen besser geworden ist durch die Umstrukturierung, wenn wir das hinkriegen können, dann können wir, glaube ich, auch breit auf, angreifen und auch wirklich oben dran sein. Dann haben wir auch wirklich eine realistische Chance, die keine Träumerei ist, den Titel zu holen. Wir haben zudem durch die Titel jetzt FA Cup, Community Shield, haben wir einiges an Titeln in den letzten Jahren gesammelt. Das ist sogar Eurosport aufgefallen gestern bei der Übertragung. Ich war überrascht, nachdem ich ja von Sport 1 im Emirates Cup nur müde lächeln konnte, was sie da an Kommentatoren rangesetzt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben Titel gesammelt. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir jetzt auch wieder reif sind für diesen großen Titel, für diese Meisterschaft, für dieses Zeigen von konstant guten Leistungen am Ende durch den Titel honoriert. Und da führt, wie gesagt, für mich entscheidend der Weg eben über diese Verletzungsanfälligkeit, ob wir dagegen ansteuern können. Ne? Ansonsten natürlich klar, Peter Cech ist auch so ein Ding, wo ich sage, das kann auch der entscheidende Faktor sein. Also da hatte ich jetzt auch mehrfach gelesen, Peter Cech, die Verpflichtung des Jahres und der entscheidende Faktor für Arsenal. Meinst du, dass wirklich nur dieser eine Spieler den Unterschied machen kann?
Ja, werden wir sehen. Aber ich habe ja vorhin schon ein bisschen von ihm geschwärmt, dass er halt extremst gut im Tor spielt und halt eben auch so eine Persönlichkeit ist neben dem Platz. Von daher glaube ich schon, dass er das Team auf alle Fälle nochmal verbessert hat und dass es irgendwie auch einen Schub geben kann. Aber das wird nicht reichen. Also nur weil jetzt Cech da statt Chesney oder Ospina im Tor steht, wird das mit dem Titel nicht so einfach, klappt das ja auch nicht. Ich bin extremst gespannt auf die neue Saison und eigentlich auf zwei Dinge. Das eine, wir sind natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, wie die anderen formmäßig unterwegs sind. Ne? Man muss auch fairerweise sagen, dass Shades in der letzten Saison echt keine Schwächephase hatte und mehr oder weniger über die komplette Saison konstant gut gespielt hat. Und genau das müssten wir eigentlich auch mal hinkriegen. Aber, und das ist dann eben auch immer die Erfahrung der letzten Jahre, das klappt halt nicht aus diversen Gründen. Du hast es gerade gesagt, Verletzungen, Schwächephase der Spieler, teilweise auch in der vergangenen Saison, das war für mich immer ein Knackpunkt, zu dünner Kader. Ja, das heißt also, viele Spieler waren verletzt und das konnte vom Kader nicht aufgefangen werden. Das hieß also, dass sehr häufig, gerade zu Beginn der Saison, viele Spieler spielen mussten, weil sie fit waren, und dann fehlte eben um die Weihnachtsphase herum, zwischen Weihnachten und Neujahr oder dann auch eben als die Belastung mit dem Champions League Achtelfinale kam, dann fehlen halt ein paar Körner am Ende. Deswegen, wo wir vorhin über Kadererweiterung sprachen, ist es natürlich auf alle Fälle auch gut, und das haben wir jetzt zumindest ja, weil mit Wilshere und Walcott ja eigentlich zwei Spieler zurückkommen, die in der vergangenen Saison im Endeffekt mehr oder weniger nicht gespielt haben, weil verletzt, dass wir eben auch die Breite im Kader haben, dass wir halt auch mal rotieren können, ohne dass es einen Substanz- und Qualitätsverlust in der Mannschaft gibt. Und ich glaube, dieser eine Punkt, der könnte im Endeffekt entscheidend dafür sein, dass es am Ende dann vielleicht doch klappt oder dass wir zumindest näher rankommen. Ja, aber letztendlich würde ich sagen, wir sind immer noch nicht so ganz nah dran, weil mein Eindruck eben ist, dass es dafür dann noch vielleicht eine Verpflichtung mehr bräuchte. Aber ich glaube, dass von den Rahmenbedingungen und auch von der Qualität des Kaders ist so gut wie in den letzten Jahren noch nicht war. Also die Voraussetzungen sind eigentlich extremst gut.
Wo du jetzt gerade von ergänzender Kaderplanung vielleicht noch sprichst, da haben wir noch eine Frage gekriegt von Chris at good to be a Gunner. Der sagt, muss denn die Priorität vielleicht nicht nur auf dem defensiven Mittelfeld liegen oder sollte man da woanders noch im Kader gucken? Da hatten wir ja auch schon mal kurz letzte Mal drüber gesprochen, aber was ist jetzt konkret bezogen auf die Sache, die du gerade angesprochen hast, vielleicht noch deine Einschätzung dazu?
Also ich glaube, dass idealerweise holt man noch zwei Spieler, einen fürs defensive Mittelfeld und einen für den Sturm. Wird nicht passieren. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, wir bräuchten noch jemanden vorne im Sturm. Weil ich glaube, auf der Sechserposition sind wir mit Coquelin und Cazorla ganz gut besetzt. Arteta ist immer noch ein gutes Backup, wie man gestern gesehen hat. Und Ramsey könnte das zur Not aufspielen. Wilshere eventuell eben auch. Mhm. Da haben wir noch eine Frage bekommen, oder?
Genau, da haben wir noch eine Frage von Stefan Etsturiaguna, wenn ich das richtig ausspreche. Der sagt dann, genau was du gerade ansprachst, wo ist eigentlich denn der Platz für Jack Wilshere, wenn er fit ist? Weil Cazorla, Ramsey, Özil, Mittelfeld, passt er überhaupt noch rein oder muss er sich erstmal hinten anstellen?
Ja, aber momentan muss er sich erstmal hinten anstellen, weil er wieder verletzt ist.
Ja, das ist schlimm genug, ja.
Ja, natürlich. Also im Endeffekt ist er, glaube ich, nicht in der ersten Elf derzeit drin und er hat ja immer wieder gesagt, dass er gerne auf der 10 spielen möchte. Das klappt sowieso nicht, weil das eigentlich jetzt so Özils Position ist. Er wurde dann in der vergangenen Saison häufig auch mal auf rechts gestellt. Das klappt eigentlich soweit auch ganz gut. Aber er könnte eben halt auch auf der 6 spielen oder auf einer etwas defensiveren Rolle. Und ich glaube, da würde die Struktur des Teams jetzt nicht unbedingt so stark kaputt gehen. Von daher würde ich sagen, die defensive Mittelfeldposition insgesamt ist jetzt nicht die größte Baustelle, sondern und wir sehen das ja jetzt gleich, wenn wir noch durch die einzelnen Mannschaftsteile nochmal genau durchgehen. Ich glaube, dass um wirklich den Titel zu holen und auch nochmal Eindruck zu erwecken, eben auch bei der Konkurrenz, würde ich sagen, es braucht noch einen guten, torgefährlichen Stürmer.
Ja. Hast du, wo du gerade beim Stürmer bist, Alexis Sanchez ist auch so ein Thema, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Ist natürlich ein Weltklasse-Mann. Die Frage eben, kann er nochmal so eine Saison spielen wie die letzte? Ne? Ich meine, das war natürlich am oberen Level. Das hätte man auch beim Debüt in der Premier League wirklich nicht erwarten können. Da wird sich natürlich auch zeigen, ob er das Level halten kann. Ich persönlich, klar, Verletzungen hin oder her, das kann man nie beeinflussen. Aber so wie ich den Alexis Sanchez einschätze, der ist wirklich heiß wie Frittenfett im wahrsten Sinne. Also wenn man jetzt schon wieder die Bilder sieht, wo er am Strand da trainiert hat, also so fit war ich in meinen besten Zeiten nicht. Der will es wissen. Der ist auch heute wieder ins Training eingestiegen. Und wenn der könnte, wird der gegen West Ham auch in der ersten Startelf auflaufen. Wird er natürlich nicht, ist auch in Ordnung. So hatten wir auch schon mal besprochen. Aber das wird auch noch so ein Faktor sein vorne im Sturm. Ne? Können wir da vielleicht eben auch noch jemanden haben, der diese Bürde teilt? Meinst du denn, der Welcott kann das? Also jetzt nicht nur von der Position vielleicht Mittelstürmer, sondern auch von der Anzahl der Tore, weil ich weiß es nicht, ich habe den gestern wieder in der Mittelstürmerposition gesehen, also für mich ist der nicht der Mann für den Mittelsturm. Also als der Giroud reinkam, der hat die Bälle natürlich viel mehr halten können. Ist ja auch klar, der ist ja auch viel bulliger und größer. Also siehst du den als Mittelstürmer oder nur in gewissen Situationen vielleicht?
Ja, ich bin unentschlossen, weil ich glaube, das Problem ist, dass die meisten Fans haben, ist, dass halt in der Hinsicht die Einschätzung, weil die Leistungskurve extrem schwankt. Der hat mal unglaublich super Spiele wie gegen West Brom im letzten Saisonspiel und dann auch gegen Lyon im Emirates Cup. Und dann gibt es immer wieder solche Spiele, wo ich denke, da macht er auch so den Eindruck, dass er zwar sehr stark arbeitet, auch für das Team ackert, aber er fühlt sich irgendwie unwohl da vorne oder er kommt nicht so wirklich zum Zug. Das hat man im Community Sheet ganz gut gesehen. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass er auch wenig verwertbare Zuspiele bekommen hat, aber letztendlich, ich weiß es nicht, ist ganz schwierig. Also er ist nicht der klassische Mittelstürmer, wo ich sagen würde, mit dem kannst du durch eine gesamte Saison durchgehen und 20 bis 25 Tore erwarten. Er ist natürlich unglaublich schnell, das heißt, du kannst ihn entsprechend auch gut einsetzen. Also wenn du wirklich mal mit Tempo auf die gegnerische Verteidigung zuläufst, durch einen Konter zum Beispiel, dann kann er eben Lücken reißen und in Laufwege reingehen, die halt nicht zu verteidigen sind für eine Mannschaft. Gestern hat man aber wieder auch gesehen, gegen Chelsea, gegen eine kompakt stehende Verteidigung, die das Spiel eng macht und die dafür sorgt, dass das Spiel eher über die Flügel läuft dann halt, also nicht so durch die Mitte, weil das eben dazugestellt ist, dann sieht man eben schon, dass Workout dann mit seinem Latein irgendwie so ein bisschen am Ende ist, also dass es dann deutlich schwerer fällt, sich in die Mannschaft zu integrieren. Von daher, ich wünschte mir, er würde die Erwartungen, die ich habe, ein wenig übertreffen, aber ich bin dann noch nicht so sicher, dass es für ihn irgendwie die geeignete Position ist. Aber wenn wir schon nicht erwarten, dass es die große Durchbruchssaison von Walcott wird, dann wenigstens von Alex Oxlade-Chamberlain, der im Community Sheet schon mit einem Traumtor für den Sieg gesorgt hat und der auch in der Vorbereitung extremst gut einen guten Eindruck gemacht hat. Und von vielen wird eben gesagt, das ist jetzt seine Saison. Wie siehst du das?
Könnte ich mich eigentlich auch wirklich nahtlos anschließen. Also Chamberlain war in der Vorbereitung wirklich sehr gut, scheint auch schon einen guten Fitnesslevel erreicht zu haben. Bei ihm ist natürlich immer diese Frage Verletzungsanfälligkeit, ähnlich wie bei Walcott. Wenn er es mal schaffen könnte, wirklich verletzungsfrei durch eine Saison zu kommen, sich dann auch entsprechend in so einen Rhythmus reinzuspielen und wirklich fast jedes Spiel mitzunehmen, dann wäre das für mich einer, der wirklich die Entdeckung der Saison dann auch sein könnte, der auch zu Toren führen kann. Also der ist eben im Vergleich zu Walcott eben dieser bulligere Typ. Also die Schnelligkeit, da tun sie sich ja nicht ganz so viel, aber der könnte sich oder kann sich auch ein bisschen besser im Strafraum durchsetzen, lässt sich auch nicht so leicht abschütteln. Defensiv macht er eben auch einiges an der Stelle. Ja, hoffe ich wirklich, dass The Ox da verletzungsfrei bleibt, dann kann das wirklich seine Saison werden. Talent hat der Junge in jedem Fall. Wollen wir einfach mal ein bisschen weiter auch durch den Kader gehen?
Ja, lass uns durch die Mannschaft gehen und jetzt haben wir vorne mehr oder weniger angefangen, aber ich würde sagen, das lag auch irgendwie auf der Hand, weil da über die Position am meisten diskutiert wird, aber ich denke, wir können festhalten, dass wir mit Giroud, Walcott und Welbeck da drei Spiele haben, wo wir sagen würden, ja, die sind gut, aber wo man sagen könnte auch, okay, das könnte eventuell noch einen Impuls vielleicht geben, auch aufgrund der Verletzungsanfälligkeit und eben der Spielweise von Walcott. Ja, ich denke, Torwartposition haben wir eigentlich soweit abgefrühstückt. Also, wir sind, glaube ich, exzellent besetzt jetzt und
ich denke auch, also da gibt es keine zwei Meinungen. Peter Cech Nummer 1, Ospina eine gute 2. Ja, der Chelsea-Deal hat sich ja dann realisiert, so wie wir es letztes Mal eigentlich auch schon vermutet hatten.
Und man wird erwarten können, dass Ospina im Pokal, im Ligapokal und FA Cup wahrscheinlich spielen wird.
Ja, gehe ich was von aus. Also die Regel hat Wenger jetzt über die letzten Jahre aufgestellt, da wird er, glaube ich, nicht dran rütteln. Also da gehe ich fest von aus.
Okay, also keine Sorgen auf der Torwartposition. Verteidigung momentan eigentlich auch nicht unbedingt. Also Mertesacker und Koscielny sind gesetzt in der Innenverteidigung. Gabriel und Chambers als Backup. Von den beiden hat man noch nicht so viel gesehen in der Saisonvorbereitung, aber ich denke, kann man eigentlich ganz gut mitleben. Also Gabriel hat mich ganz gut begeistert in den Spielen der vergangenen Saison, wo er dann mal eingesetzt wurde. Also ich glaube, es ist auf alle Fälle jemand, der wo man jetzt keine Angst haben muss, wenn Mertesacker oder Koscielny mal ausfallen sollten.
Nee, denke ich auch. Also Gabriel ist da sicherlich eine sehr solide Bank an der Stelle. Da haben wir uns auch im letzten Winter wirklich, glaube ich, gezielt und gut verstärkt. Und er weiß, glaube ich, auch, dass er eben auf seine Chance warten muss, weil die Kombination Mertesacker-Koscielny, die ist momentan einfach bombenstark. Die sollte man auch nicht auseinanderreißen. Aber Gabriel und Chambers, denke ich, wirklich, wie du schon sagtest, ein solides Backup. Haben wir seit schon Jahren eigentlich nicht mehr gehabt, diese Freiheit auf dieser Position, also das ist schon beruhigend, dass man so da reingehen kann. Ne? Dann haben wir natürlich die Außenverteidigerposition, Monreal und Gibbs auf der einen und Bellerin und Debuchy, eventuell noch Chambers auf der anderen Seite. Was meinst du da? Wer hat da die Nase vorn? Also für mich ist ja der Bellerin immer noch irgendwie zumindest auf der einen Seite derjenige, welcher da sicherlich von Anfang an spielen sollte.
Ja, würde ich auch sagen, weil mein Urteil würde darauf basieren, dass er die ganze Zeit da, bis er gespielt hat, und ich von Debuchy extremst wenig gesehen habe in letzter Zeit, außer eben das FA Cup Halbfinale damals. Ich weiß nicht, also ich halte Debuchy eigentlich für einen ziemlich guten Rechtsverteidiger und die paar Spiele, die er bisher gemacht hat für Arsenal, leider waren es erst so wenige aufgrund der vielen Verletzungen, die waren eigentlich auch ziemlich gut. Also ich denke, das ist ein durchaus offener Kampf, aber vielleicht ist es genau bei Debuchy wie bei Gabriel, dass er einfach mal seine Chance braucht irgendwann und zeigen kann, dass er eben dann doch mit Bellerin um diese Position spielen wird. Gleiches gilt, glaube ich, auch auf der linken Seite für Gibbs in Bezug auf Montreal. Also ich glaube, Nacho wird definitiv oder hat definitiv derzeit die Nase vorn, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das während der Saison eventuell nicht ändern könnte.
Nee, hat es ja in der letzten Saison auch. Also ich denke auch, Monreal momentan erste Wahl, weil auch einfach solider und sicherer, auch in der Ballbehandlung, in der Spieleröffnung. Gibbs hat natürlich diesen Vorteil, diese Exklusivität ein bisschen, aber bei ihm hat man immer den Eindruck, wenn er den Ball hat, das ist alles immer so ein bisschen hektischer im Vergleich zu Monreal. Da kommt mal schnell ein Fehlpass dabei raus. Und Monreal ist so jemand, der das Spiel auch sieht, lesen kann eher. Also für mich auf jeden Fall auch die Wahl Monreal. Und auf der anderen Seite, um dann nochmal darauf zurückzukommen, glaube ich Bellerin auch vor dem Hintergrund, weil er momentan auch zu unserem Spielsystem auch vielleicht noch ein bisschen besser passt. Er hat mehr diesen Drive nach vorne. Diese Option der Spieleröffnung, glaube ich, besser im Vergleich zu Debuschi. Ist jetzt aber auch an den beiden Positionen, denke ich, jammern auf hohem Niveau. Also da hätten wir uns in den letzten zurückliegenden Jahren, hätten wir uns gefreut, wenn wir die Auswahl gehabt hätten. Von daher ist da, denke ich, die Breite im Kader, von der du vorhin schon gesprochen hast, auf den Positionen sicherlich in jedem Fall gegeben. Okay. Defensive hätten wir damit abgeschlossen, gehen wir ins Mittelfeld. Defensives Mittelfeld ist ja eine viel diskutierte Position, haben wir gerade auch schon mal kurz angeschnitten. Coquelin, die Entdeckung der letzten Rückrunde, sollte und muss natürlich auch an dieser Position weiter spielen. Was meinst du dazu, wer neben ihm spielt? Optionen gibt es ja viele.
Es gibt viele Optionen. Ich würde vorschlagen, oder jetzt so für die ersten Spiele, denke ich, wird das Santi machen. Oder eben Ramsey. Das war für mich auch gestern so eine relativ schwierige Frage während des Spiels. Ich glaube, die haben zwischendurch immer mal wieder gewechselt, dass einmal Ramsey eher in einer etwas defensiveren Rolle war, dann Cazorla. Also die haben sich, ich glaube, so richtig konnte es keiner irgendwie sehen. Also ich habe es mehrmals versucht zu beobachten, so richtig schlau bin ich aber nicht geworden, aber ich denke, dass Coquelin gesetzt sein wird auf der 6 und Cazorla oder Ramsey die Alternativen sind. Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wer vorne spielt. Wenn man vorne eben mit Giroud jemanden hat, den man gut anspielen kann, dann braucht es vielleicht irgendwie jemanden, der sehr passsicher ist, der eben auch die guten Zuspiele macht, da braucht es dann vielleicht weniger Geschwindigkeit. In dem Sinne könnte dann zum Beispiel eben Cazorla etwas offensiver spielen und Ramsey vielleicht etwas defensiver. Aber ich glaube, das ist sind so die drei, die dann in irgendeiner Form in Frage kommen. Und dann in der Offensive eben Özil eher zentral auf der 10 aus meiner Sicht und links und rechts dann eben Sanchez oder Welbeck oder eben The Ox oder Walcott auch auf der rechten Seite. Aber lass uns kurz noch bei Coquelin bleiben. Im Endeffekt ja sozusagen die Erscheinung der vergangenen Saison, wie Phoenix aus der Asche sozusagen in die Mannschaft gekommen, dann bei Manchester City beim Auswärtssieg eine überragende Leistung gemacht und seitdem mehr oder weniger gesetzt gewesen. Kriegt er das nochmal so hin in der neuen Saison jetzt?
Für mich ein klares Ja. Also ich habe es mehrfach in der Rückrunde immer gebetsmühlenartig wieder geschrieben, manchen ist es vielleicht auf den Geist gegangen, aber Wahnsinn, ich habe einfach so oft, wie ich den Hut vor Coquelin gezogen habe, so viel habe ich gar nicht im Schrank gehabt. Wahnsinn, also deshalb glaube ich auch, dass er noch was im Tank hat. Also nicht nur, dass er das Niveau, was er erreicht hat, halten kann, sondern da ist noch Potenzial drin. Also der ist ja auch noch sehr jung. Ich habe zwar jetzt gerade nicht auf dem Schirm wie jung, aber auch von der Entwicklung her ist da wirklich noch nicht die Fahnenstange erreicht und er lernt natürlich auch immer mehr durch diese Spiele. Auch gestern wieder nach dem Tor, wie der fast mehr gejubelt als der Chamberlain selber, der das Tor geschossen hat. Also dem bedeutet das auch irgendwie eine Menge, jetzt auch Teil dieser Mannschaft zu sein. Deshalb wird er auch in einem hohen und intensiven Level daran arbeiten, weiter sich so gut zu entwickeln. Und immer mehr von solchen Spielen auch auf hohem Niveau dann auch in der Champions League zu machen, die er ja in der letzten Saison ja viel verpasst hat. Auch das wird ihn sicherlich nochmal weiterbringen, auch einen Schritt eben zu einer Weiterentwicklung auf sehr hohem Niveau dann bringen. Und wer weiß, vielleicht bekommt er auch nochmal die Chance in der französischen Nationalmannschaft in der nächsten Zeit. Also da weiß ich jetzt gerade nicht, wer die Position momentan inne hat. Aber wenn ich so mich recht erinnere, ist es ja nicht immer die Position der Franzosen gewesen, die nach Vieira immer am bestbesetzten war. Also von daher hat er sicherlich auch da Chancen und eine Nominierung könnte ich mir da auch gut vorstellen. Hätte er sicherlich auch verdient. Also von meiner Warte definitiv ein klares Ja für eine Weiterentwicklung.
Ja, für mich auch. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, hoffe, dass das genauso eintritt, wie Christian gesagt hat, und dass er ohne große Verletzung durch die Saison kommt. Ich glaube, das ist dann wieder ein Puzzleteil, das auf alle Fälle dazu beiträgt, dass wir ganz oben mitspielen können. Vielleicht noch ein Wort zu Özil. Aus deutscher Sicht ja immer gerne genommen. Ich finde es fürchterlich, wie sich die deutschen Medien auf Özil konzentrieren bei Arsenal immer noch. Aber gut, ist vielleicht einfach so. Trotzdem hat eigentlich eine gute Preseason gespielt, wenn auch nicht ganz so in Erscheinung getreten beim Community Sheet. Aber ich denke, die Voraussetzungen sind ganz gut, dass er auch eine großartige Saison spielen könnte, oder?
Ja, ich denke, die Preseason war wirklich eine gute, auch gegen Lyon und Wolfsburg hat er auch eigentlich eine gute Leistung abgeliefert im Emirates Cup. Und die zentrale Zehnerposition, mit der er letztes Jahr ja noch immer mit Cazorla immer im Wechsel war, auf dem Außen und Ähnlichem, das ist einfach seine Position, das weiß er auch und das weiß der Trainer jetzt auch. Und da kann der schalten und walten, wie er will. Und die Bälle, die er spielt, die sind ja, die kommen zwar nicht immer alle an, aber das liegt nicht daran, dass der Pass schlecht war, sondern dass die anderen einfach nicht realisiert haben, wie genial der dem Özil den Ball spielen kann. Das ist ja manchmal das Hauptproblem. Aber ich glaube, die Zehner-zentrale Rolle, die ist ihm einfach wie auf den Leib geschnitten. Und in diesem Verständnis sieht er sich auch in der Mannschaft und sieht die Mannschaft ihn auch. Also er ist der Fixe und auch der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Und also einen besseren Zehner sehe ich momentan so oder so nicht im Weltfußball. Von daher können wir wirklich froh sein, dass wir den Mesut Özil an der Stelle haben. Mittelfeld wäre für mich dann auch insofern vor der Diskussion abgearbeitet. Noch vielleicht ein paar kurze Worte abschließend zum Sturm. Wir haben ja gerade schon mal was kurz gesagt. Was meinst du, wer da so hauptsächlich die Nase vorn hat?
Ja, wir tun uns ja beide so ein bisschen schwer mit Walcott in der zentralen Position im Sturm, aber ich gehe davon aus, dass Giroud gegen West Ham spielen wird von Beginn an. Und für mich immer noch jemand, der halt, glaube ich, dem Team eher weiterhelfen kann und Walcott vielleicht eben über den Flügel mit seiner Schnelligkeit besser aufgehoben ist. Aber wie gesagt, das ist eine offene Frage. Gucken wir mal, wie sich da die Saison quasi entwickelt. Bevor wir zu West Ham kommen, aber noch eine Sache. Wir müssen noch mal kurz auf Jack Wilshere zu sprechen kommen. Zum Hintergrund in dem Sinne, dass wir uns, Christian und ich, immer so einen kleinen Ablaufplan machen für den Podcast und so ein paar Fragen aufschreiben, die es zu diskutieren geht. Und da stand jetzt noch unter besonderer Blick auf einzelne Spieler: Wilshere, Walcott, Ramsey, British Talent, mal endlich eine Saison verletzungsfrei. Das ist natürlich letzte Woche geschrieben worden, als wir nicht gehofft haben, dass davon schon einer wieder verletzt ist. Es hat Arsene Wenger gesagt, dass es bei Jack Wilshere nicht so schlimm, könnte sich nur um ein paar Tage handeln, aber es fängt alles andere als gut an, weil es ist auch wieder nämlich irgendwas am Knöchel oder so, also das, was er eigentlich immer hat.
Ja, es ist wieder so ein typischer Wilshere aus Kleinigkeit, zwei Wochen, nicht so schlimm, wird dann irgendwie ein Monat, ein halbes Jahr und dann auf einmal die ganze Saison. Er ist eine bittere Sache. Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich genaues gelesen, ist auch nichts Besonderes rausgegeben worden. Das war ja auch sehr plötzlich dann vom Community Shield, dass er ausgefallen ist.
Er soll wohl im Training passiert sein oder beim Abschlusstraining am Samstag.
Ah, okay.
Ging dann relativ schnell über die Presse die Meldung, dass er nicht dabei sein wird.
Ja, dieses endlich mal verletzungsfrei. Es ist wirklich bitter, dass sich das an einer Stelle vor einem dieser drei schon wieder irgendwie realisiert hat. Also müssen wir mal jetzt, fingers crossed, dass das beim Jack nicht so schlimm ist, weil er sicherlich eben genau auch diese Ergänzung zum Kader an der Stelle bieten kann und natürlich auch mit Macht versucht, in diese Startelf reinzudrängen. Und wenn er spielt, ist er einfach qualitativ sehr hochwertig. Also es wäre schade, wenn wir auf ihn nicht wirklich das Gros der Saison zurückgreifen könnten. Ne?
Auf alle Fälle, ja. Gut, dann lass uns zum Abschluss doch noch ganz kurz auf unser erstes Saisonspiel gucken. Am Sonntag, 14.30 Uhr deutscher Zeit, beim Stream ihrer Wahl sozusagen im Emirates gegen West Ham United. West Ham letzte Saison Tabellenzwölfter, also mehr oder weniger im Mittelfeld der Tabelle, im tristen Mittelfeld. Mit einer notorisch schlechten Bilanz zum Glück im Emirates. 5-1, 3-1 und 3-0 sind die letzten Ergebnisse und insgesamt haben wir die letzten 6 Duelle in der Liga alle gewonnen. Letzte Saison West Ham, notorische Offensivschwäche, große Probleme jetzt, zudem auch noch, dass sich deren Mittelstürmer verletzt hat, nämlich Enner Valencia ist in einem Testspiel, hat sich verletzt, aktuelle Prognose, wo 12 Wochen, also so knapp 3 Monate, wird er fehlen. Das heißt, der wird am Sonntag auf alle Fälle nicht zur Verfügung stehen. Das ist jetzt auf alle Fälle schon mal so schlecht nicht für uns. Ansonsten, ja, mal abwarten, wie West Ham diese Saison neu angehen wird. Die haben einen neuen Trainer, das wird sicherlich auch ein neuer Spielstil sein. Die werden nicht mehr ganz so defensiv rum hinten drin stehen und dann hoffen, dass ein oder zwei Leute vorne das Tor machen. Von daher, ja, wie Christian, wie würdest du es sehen, Sonntag gegen West Ham? Eigentlich, wir sind klarer Favorit, aber...
Aber würde ich sagen, erstes Saisonspiel. Also klar sind wir klarer Favorit im Heimspiel gegen West Ham. Aber erste Spiele der Saison haben immer so eine gewisse Eigendynamik. Da weiß man noch nicht ganz wirklich, wo man steht, obwohl das bei Arsenal sicherlich nicht ganz zutrifft diese Saison nach dem Grund der Vorbereitung. Aber wie gesagt, auch Slaven Bilic, neuer Trainer bei West Ham, den haben wir ja schon mal gespielt in der letztjährigen Champions League Quali, als er noch bei Beşiktaş war, ist ein unangenehmer Typ. Ist jetzt auch schon auf der Tribüne gelandet, glaube ich, in der Quali zur Europa League. Verständlich, bei den Leistungen von West Ham wäre ich da wahrscheinlich auch leicht unruhig geworden. Ich denke, darauf sollte man aufsatteln. Auf dieser Thematik, West Ham hat schon diese ganzen Spiele in der Europa-Quali gehabt, da nicht überzeugt, Level des Selbstbewusstseins nicht hoch, neuer Trainer, Unsicherheit, alles so Faktoren. Da muss man von Anfang an Gas geben, draufgehen, gleich vielleicht schnellstmöglich ein Tor schießen, dann kann so ein Spiel auch mal eine gute Eigendynamik in unsere Richtung bringen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, müssen wir als Sieger vom Platz gehen. Und ich meine, Kyle Jenkinson ist sowieso für das Spiel nicht spielberechtigt aufgrund der Ausleihe. Von daher ist das natürlich auch schon mal eine gute Nachricht für unsere Seite. Was meinst du, Startelf für das West Ham-Spiel? Was hast du im Kopf?
Ja, ich würde ungefähr so aufstehen wie im Community-Sheet auch. Und ich denke auch, dass das Wenger so machen wird, weil sonst hätte er die Elf nicht beginnen lassen. Und deswegen tippe ich mal drauf, dass auch Walcott von Beginn an spielt, hoffe aber insgeheim, dass Giroud den Vorzug bekommt. Und ansonsten ja, hoffe ich darauf, dass vielleicht es offensiv die ein oder andere Alternative mehr gibt. Vielleicht, das war jetzt beim Community Sheet ein bisschen dünn, weil Welbeck eben noch verletzt war und weil eben auch Akpom ausgeliehen ist. Das war schon vorne ein wenig dünn, von daher, ja. Aber ich freue mich und dann gucken wir mal, was am Sonntag rauskommt gegen West Ham.
Ja, genau. Das ist ein schönes Abschlusswort. Wir haben die Saisonvorschau jetzt eigentlich so gut wie durch. Wollen wir dann nochmal zum Abschluss des heutigen Podcasts auf den nächsten Podcast natürlich einen Ausblick werfen. Wie wir es ja auch schon angedeutet haben, alle 2 Wochen soll unser Rhythmus hier sein. Sprich, wenn ich jetzt mich nicht vertue, müssten wir die Spiele gegen West Ham und Crystal Palace dann schon hinter uns haben. Dann haben wir schon mal so einen kleinen Marker, an dem wir uns orientieren können. Wie ist das Ganze gelaufen? Da werden wir natürlich einen ausführlichen Blick drauf werfen. Ergebnisse, Stärken, Schwächen, alles, was man so in den beiden ersten Spielen schon ablesen konnte, wird dann sicherlich Thema sein. Und natürlich auch vielleicht wieder eine Menge von euren Fragen. Also danke nochmal an die Vielzahl, die wir hier bekommen haben. Wir können natürlich nicht alle verwerten, aber das heißt nicht, dass ihr weiter stellen könnt. Auch bitte uns überhäuft mit euren Fragen und Anmerkungen dazu, genauso wie natürlich zum Feedback des Podcasts, irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht haben wollt, die ihr euch als Themen konstant wünscht. Erreichbar sind wir natürlich über die üblichen Kontaktwege, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, über Twitter, über die E-Mail oder auch den Blog direkt. Zum Abschluss haben wir dann natürlich noch die beste Frage, die uns zugesandt worden ist. Ja, ich habe jetzt nicht mehr den Absender im Kopf, aber da hieß es dann, warum eigentlich Arsenal und nicht Hansa Rostock? Felix, was sagst du dazu?
Ich weiß gar nicht, wie man Fan von Hansa Rostock sein kann, deswegen stellt sich die Frage eigentlich nicht.
Ja, ich hätte spontan gedacht, weil Hansa Pils im Vergleich zu einem schönen, kühlen Pint einfach nicht mithalten kann. Aber wollen wir es auch dabei belassen und sagen erstmal für heute Tschüss. Das war der 2. Podcast des German Gunners Podcast und wir hoffen auch, diesmal hat es euch gefallen und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ciao.
Genau, bis dahin. Tschüss.